Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Blickt man heute während der heißen Wahlkampfphase auf Sachsen-Anhalt, zeigen sich hier Entwicklungen, die nicht nur für das relativ kleine Flächenland eine Rolle spielen, sondern die auch in ganz Deutschland eine Bedeutung haben und sich da auch sehen lassen. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von 2,1 Millionen, dem Politik-Podcast für Sachsen-Anhalt. In der Folge wollen wir genau diese Frage behandeln und gucken, was kann man mit Blick auf Sachsen-Anhalt über Deutschland lernen. Und dazu sind wir heute wieder hier im Podcast-Studio in Halle am 22. Juli, so gegen Nachmittag. Mein Name ist Max Hunger. Und mit solchen Fragen beschäftigen nicht nur wir bei 2,1 Millionen uns, sondern es gibt auch noch zwei andere Podcasts, die in der Anlage ein bisschen anders sind, aber doch das gleiche Thema behandeln und auch ungefähr zur gleichen Zeit gestartet sind. Und wir haben uns gedacht, das wäre doch eine gewinnbringende und irgendwie spannende Runde, wenn wir zusammen mal aufs Land blicken. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute zwei Podcasts quasi in Person hier zu Gast zu haben und begrüße ganz herzlich Heike Kleffner vom Podcast Kipp.ost und Christian Bollert von Dazwischen. Ja, schön, dass ihr da seid.
Hallo, wir freuen uns sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schon mal schön, dass unser Dreiertreffen geklappt hat. Vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz vor, sagt, was ihr vom Beruf macht und was ihr ganz grob für einen Podcast macht.
Also, ich bin Heike Kleffner und zusammen mit zwei Kolleginnen, Katharina Wader, Soziologin aus Wernigerode, und Juli Katz, Journalistin und Publizistin aus Neustrelitz, machen wir den Podcast Kipp.ost, wie der Osten Demokratie entscheidet, ist der Untertitel. Und wir schauen auf die Landtagswahlen aus zwei Bundesländerperspektiven, nämlich Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.
Ja, und ich bin Christian Bollert, und ich bin Projektleiter, so nennt man das, bei unserem Podcast und Newsletter Dazwischen. Wir kommen vom Podcast Radio Detektor FM, machen viele andere Podcasts, aber jetzt eben seit dem Frühjahr auch ein Podcast, der sich intensiv mit Themen aus Sachsen-Anhalt und für Sachsen-Anhalt beschäftigt. Und in unserem Team sind tatsächlich auch mehrere Leute. Das heißt, da sind zum Beispiel Marie Landes und Katja Schmidt, die den Podcast moderieren. Und wir haben aber auch noch mit Leonard einen Redakteur für den Podcast und mit Anne, also Leonard Schubert und Anne Koslowski-Agneik, noch eine Newsletter- und Community-Redakteurin, und mit Christina Quast noch eine Fact-Checkerin. Das heißt, wir haben auch ein großes Team, was sich wirklich jede Woche mit Themen aus Sachsen-Anhalt beschäftigt. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Man hört, wir alle beschäftigen uns jetzt schon seit Monaten, kann man, denke ich, auf jeden Fall sagen, mit Sachsen-Anhalt, mit dem Wahlkampf, mit der Politik, aber auch vielen Seitenaspekten. Wir wollen da heute zusammen drauf blicken. Gibt es eine Begegnung, einen Satz, irgendwas in der Art, der für euch gerade Sachsen-Anhalt am besten erklärt?
Also, du steigst mit einer schwierigen Frage ein. Und das eine ist tatsächlich Renate Bauer von Gräfenhainichen, Bund offen anders. Das ist eine Initiative, die gibt es jetzt seit 10 Jahren. Die haben 2016 angefangen, eigentlich in dem Sommer des Willkommens, und machen längst eine offene Sozialberatung für alle in der Stadt, in Gräfenhainichen. Und wir wissen ja alle, Gräfenhainichen steht ja für alles, was Sachsen-Anhalt erlebt hat. Deindustrialisierung, Umwidmung, Neustart und eben auch für eine starke Zivilgesellschaft. Und Renate Bauer hat vor 2 Podcast-Folgen bei uns einen Satz gesagt, den ich wirklich, wirklich wichtig finde. Die hat nämlich gesagt, naja, Demokratie ist uns nicht geschenkt worden, es ist uns von uns erkämpft worden und wir müssen es verteidigen. Die Überzeugung und die Ruhe, mit der sie das gesagt hat, das hat mich wirklich beeindruckt. Und dann dachte ich, ja, Renate und viele andere Mutmacherinnen, die bei uns sprechen über das, was sie machen, die machen für mich Sachsen-Anhalt aus.
Ja, ich muss tatsächlich an eine Begegnung denken beim Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg. Da war ich auf einer Veranstaltung, einem Workshop, kann man sagen, von ganz vielen verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und der eine Kollege hat es dort, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, dass sehr viel in den aktuellen Debatten auch gar nicht rational ist, sondern emotional. Und er hat das, finde ich, in so einem schönen Bild, in so einem fast schon Sprichwort auf den Punkt gebracht und hat gesagt, da ist eine große Form von Verlust und von Schmerz aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und die Seele ist noch nicht mitgereist sozusagen. Und das finde ich ein ganz starkes Bild, weil ich glaube, das kennen viele Hörerinnen und Hörer auch. Egal, wo man jetzt in Sachsen-Anhalt ist, man weiß noch ganz genau, wo mal die LPG stand oder wo mal irgendwie das große Betriebsgelände war. Auch wenn man damit heute nichts mehr zu tun hat, aber da ist noch so eine Form von Verlust oder Schmerz, dass das nicht mehr da ist. Und da ist, glaube ich, viel auch noch nicht so richtig aufgearbeitet worden. Und das spielt, glaube ich, so unter der Oberfläche alles noch eine kleine Rolle. Und interessanterweise, glaube ich, gibt es das auch in anderen Gegenden, im Ruhrgebiet oder so, weiß man auch noch, wo die Zeche mal stand oder so. Also ich glaube, das ist was, wo wir vielleicht manchmal auch ein bisschen zu schnell drüber hinweggehen und was man vielleicht manchmal hier und da noch mal ein bisschen mehr thematisieren sollte. Das ist für mich auch so ein bisschen Sachsen-Anhalt.
Interessant, ganz unterschiedliche Erlebnisse. Ich hatte auch eins, das auch noch wieder anders ist. Wir haben mal eine Folge gemacht, da ging es um die Krise des Autozulieferers Bohai im Harz, in Harzgerode. Und das ist für mich so ein bisschen symbolhaft auch für Sachsen-Anhalt, was die Menschen, glaube ich, umtreibt und weswegen es auch hier vielleicht einen politischen Umbruch geben wird oder nicht, ist so eine Verlustangst und eine Transformationsmüdigkeit. Und da sieht man, großer Automobilzulieferer, der prägt die Region, allen ist klar, wenn der hier weg ist, dann ist hier echt schwierig, dann wird das Leben so ein bisschen aus dem Ort saugen. Gleichzeitig ist es eine Industrie, die im Umbruch ist und die Menschen sind verzweifelt, aber das sind Dinge, die man gar nicht in Sachsen-Anhalt entscheiden kann. Das sind einfach teilweise globale Entwicklungen, aber die Menschen kriegen das jetzt halt hier mit und jetzt ist hier eine Landtagswahl, steht vor der Tür und da zeigt sich dieser Frust eben auch teilweise.
Ja, ist auch so Verlust und auch ein bisschen Ohnmacht, ne?
Genau, ja.
Ja, und ich habe die Folge auch gehört, weil ich die wirklich ein total gutes Beispiel für exzellenten Lokaljournalismus im besten Sinn fand. So, also man war mit euch wirklich mittendrin in der Situation und auch in diesem Arbeitskampf. Und mich erinnert es daran, dass es ja auch eine reale Ungerechtigkeit gibt, ja, und eben auch ein riesiges Ost-West-Ungerechtigkeitsgefälle, ja. Die Verkäuferinnen sind es ja meistens im Einzelhandel, sind ja gerade auch im Streik, unterstützt von Verdi in dem Fall, weil sie halt zum Teil 1000 Euro weniger im Monat verdienen als ihre Kolleginnen bei den gleichen großen Ketten im Westen. Und das ist ja wirklich eine reale Ungerechtigkeit und man versteht sofort, warum Menschen darüber nicht nur unzufrieden sind, sich ohnmächtig fühlen, aber man sieht eben auch an der großen Petition, an dem Streik, an den Arbeitskämpfen, die geführt werden. Es gibt ja Alternativen zu einfach stumpf rechtsextrem zu wählen.
Damit sind wir ja voll mitten in der Analyse von Sachsen-Anhalt oder Sachsen-Anhalts. Da wollte ich auch hin. Ich würde es noch mal ein bisschen kanalisieren. Ich habe am Anfang diese These aufgestellt, dass man, wenn man jetzt auf Sachsen-Anhalt blickt, kann man echt was über Deutschland lernen, weil ich glaube, dass wir hier Herausforderungen, Probleme, Entwicklungen sehen, die auch andere Regionen in Deutschland betreffen. Nur hier spitzen sie sich gerade aus verschiedenen Gründen besonders zu. Ich würde das so ein bisschen als einen Seismographen beschreiben für Entwicklungen. Was würdet ihr sagen, wo schlägt dieser Seismograph in Sachsen-Anhalt gerade besonders aus? In welchem Themenfeld, in welchem Zusammenhang?
Ja, also es gibt ja tatsächlich einige Statistiken, wo es sehr auffällig ist, ne? Krankentage, da führt Sachsen-Anhalt deutschlandweit. Alter ist auch ein Thema, also Überalterung, gerade von bestimmten Regionen, führt Sachsen-Anhalt leider auch, also im negativen Sinne, die Statistiken an. Und da hast du, glaube ich, schon recht, dass man da auch Entwicklungen ablesen kann sozusagen, die sich woanders dann eben ein bisschen langfristiger, aber eben irgendwann doch auch ausprägen. Und dementsprechend gibt es da, glaube ich, schon viele gesellschaftliche Bereiche. Und ich meine, ihr habt das auch im Podcast ja hier und da schon thematisiert, auch die Bindung zu politischen Parteien beispielsweise und so, ne? Das haben wir eben in den ostdeutschen Bundesländern doch nochmal deutlich anders als in vielen westdeutschen Regionen. Und das ist ja zum Beispiel auch in der Folge mit Robin Alexander auch nochmal angesprochen worden bei euch. Es gibt hier halt relativ wenige aktive Parteimitglieder und Mitgliederinnen. Da gibt es ja immer diese Legende, dass in einem Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen mehr SPD-Mitglieder drin sind als in den ganzen ostdeutschen Bundesländern zusammen und so. Und das merkt man natürlich schon und das hat natürlich auch einen Einfluss auf Wahlergebnisse. Aber ich meine, wir sehen auch, und da bin ich, glaube ich, so ein bisschen auch bei Heike, dass vieles auch erklärbar ist und dass vieles auch eine soziale Komponente hat, auch eine soziale Frage ist. Also wenn ich mir angucke, wo sind denn populistische Parteien beispielsweise besonders erfolgreich, dann ist das nicht nur dort, wo keine Katholiken sind und keine Frauen, sondern dann ist und kein Geld, sondern dann ist es auch eben gerade eine doch sehr soziale Frage, auch eine Abstiegs- und Transformationsfrage. Nennen wir doch mal die Städte Bremerhaven, Salzgitter, Kaiserslautern, Gelsenkirchen. Das sind auch Regionen, die sehr, sehr stark betroffen sind von Wandel, von Verlust von Industriearbeitsplätzen und so. Und da würde man ja auch nicht sagen, ah, so doof sind die Leute in Kaiserslautern oder in Bremerhaven, sondern da sind es dann tatsächlich ökonomische Fragen.
Also du sagst, wirtschaftliche Herausforderungen, Krisensituationen, die sich hier aufgrund der Geschichte einfach besonders zuspitzen.
Ja, und auch diese Unsicherheit und Ohnmachtserfahrungen, die du ja auch angesprochen hast, ich glaube, die gibt es auch woanders, aber die sind natürlich in Sachsen-Anhalt teilweise wie in so einem Brennglas besonders sichtbar. So, das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Und wir haben ja hier einige der Beispiele auch schon angesprochen.
Heike, was meinst du?
Ja, ich würde Christian total zustimmen und ich würde es noch erweitern um zwei weitere Aspekte, nämlich zum einen, wenn wir auf Schul- und Bildungspolitik gucken, dann ist das wirklich ein riesiges Infrastrukturproblem, was dieses Land hat, ja. Also ein Land mit einem Unterrichtsausfall von über 10% in manchen Regionen.
Wir haben Regionen, da haben wir einen Unterrichtsausfall von 50%.
Im Norden, ne? Ich weiß, ich habe da Freunde, gut, streicht es. Ja, ja, aber sozusagen im Mittel, ja, genau.
Das ist absolut recht,
ja. Ja, ja, genau. Und also wenn wir allein auf Schulsystem gucken, ja, dann ihr habt ja dazu jeweils schon Folgen gemacht, die ich auch wirklich total spannend fand. Wir machen da jetzt auch unsere nächste Folge zu und reden mit Eltern und auch nochmal Schulleiterinnen darüber. Diese Frage, wer wird Bildungspolitik bestimmen, ist für viele Familien auch eine entscheidende Frage, ob sie hier bleiben oder eben Sachsen-Anhalt verlassen. Das muss man einfach so deutlich sagen, ja. Aber das nur am Rand. Also unabhängig davon, wer jetzt die Landesregierung stellen wird, hat dieses Bildungssystem wirklich ein großes Problem. Und LehrerInnenmangel, schlechte Erreichbarkeiten für viele Schülerinnen aufgrund von schlechten ÖPNV-Netz oder abgebauten ÖPNV-Netz etc. Ich muss es ja allen, die hier leben, eigentlich gar nicht sagen, weil es alle leider selber erleben können. Und ich finde, es gibt ein anderes Beispiel. Und da sehen wir eben, dass Sachsen-Anhalt ja nicht abgeschottet ist von den 15 anderen Bundesländern, sondern dass die Wirtschaft hier direkt die Auswirkungen von guter oder schlechter Bundespolitik zu spüren bekommt, wenn wir zum Beispiel auf die Solarindustrie schauen. Ja, also so eine schlechte Klima- und Industriepolitik, wie wir sie gerade sehen, hat natürlich unmittelbar Auswirkungen auf eigentlich innovative und strukturell wichtige Wirtschaftszweige in Sachsen-Anhalt.
Vielleicht für den Kontext, für die da draußen, die es vielleicht nicht wissen. Wir hatten mal eine aufstrebende Solarfirmen. Die
Solar Valley.
Genau, Solar Valley bei Bitterfeld. Eigentlich eine tolle Industrie, die innovativ war, die durch Umbau von Fördergeldern im Endeffekt ausgebotet wurde von chinesischen Anbietern, die das heute einfach billiger machen. Und
die natürlich auch krass subventioniert worden sind.
Vom chinesischen Staat natürlich.
Aber Staat, genau.
Deshalb hat es diese Firmen aus Sachsen-Anhalt vom Markt gewischt. Die gibt es heute nicht mehr. Und das ist ja eigentlich eine wirtschaftliche Tragödie.
Ja, absolut, ja. Und aber da sehen wir ja aber, dass sozusagen Wirtschaftspolitik in Sachsen-Anhalt wie im Rest der Republik tatsächlich ja global beeinflusst ist und die Vorstellung, man könnte Sachsen-Anhalt davon abkoppeln, ja auch ein bisschen verrückt ist, sagen wir es mal freundlich so, und gegen die Interessen aller, die hier leben, verhandelt wird, ja.
Ich glaube, jetzt haben wir gut schon, also Wirtschaft, gesellschaftliche Verwerfungen, haben wir schon ein paar Probleme einfach ausgemacht, die Sachsen-Anhalt gerade ausmacht, die, wie wir ja gesagt haben, seismografisch irgendwie interessant sind. Wegen der bevorstehenden Landtagswahl blickt Deutschland ein bisschen genauer auf Sachsen-Anhalt, vielleicht sogar viel genauer als sonst und interessiert sich. Deswegen sitzen wir auch hier und machen diese Podcasts unter anderem. Was glaubt ihr denn, wo wird Sachsen-Anhalt aber falsch gesehen oder missverstanden oder nicht richtig dargestellt für Leute, die aus Köln, aus Hamburg, aus Baden-Württemberg hierher gucken?
Na, ich glaube, es gibt schon immer noch, muss man sagen, und da würde ich jetzt mal uns mit einbeziehen, obwohl wir, glaube ich, alle in unseren konkreten Podcasts sehr gut dafür arbeiten, dass es eben nicht so ist. Aber jetzt als Journalistinnen und Journalisten ist es schon natürlich oft so, dass gerne zugespitzt wird und da ist es dann ganz schnell nur noch ein Thema, so. Kann die AfD die Macht übernehmen in Sachsen-Anhalt beispielsweise? Das ist dann natürlich vielleicht für eine Zeitung aus München oder aus Hamburg irgendwie das große Thema. Und dabei gehen dann, glaube ich, schon auch die Grautöne so ein bisschen manchmal verloren. Und diese Gefahr gibt es immer. Ich habe persönlich das Gefühl und auch vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass das in den letzten Jahren besser geworden ist. Also ich kann mich zum Beispiel noch an den Spiegeltitel erinnern. So ist er, der Ossi, mit so einem Fischerhut und so. Ich glaube, These, das wird jetzt in diesem Wahlkampf nicht mehr passieren. So naiv ist man in Hamburg auch nicht mehr. Aber es gibt schon noch noch diese Tendenzen. Und es gibt auch immer noch so diese klassische Reportage, wo ein Journalist oder eine Journalistin mal für 3 Stunden nach Stendal fährt mit dem ICE und sagt, oh, hier ist aber langweilig. Und dann wird daraus ein Text irgendwie. Ist auch schon in Chemnitz passiert oder woanders, ne? Aber da denke ich, da sträubt sich bei mir wirklich alles. Da denke ich so, so können wir doch nicht arbeiten. Und so dürfen wir auch als Journalistinnen und Journalisten nicht arbeiten. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass es so Podcasts gibt wie euren, wie eure beiden oder auch unseren und auch Newsletter, um eben zu differenzieren, weil ich glaube, was manchmal verloren geht, ist, dass gerade Sachsen-Anhalt auch riesige Chancen hat. Heike hat es angesprochen. Windkraft, Solarenergie, überhaupt erneuerbare Energien sind in Sachsen-Anhalt ein Riesenpotenzial. Ich weiß, es ist auch ein sehr emotionales Thema, gerade Windräder und so. Aber da hängt auch eine Industrie dran. Also ich erinnere nur an die Nachfolge von Skett und so. Ne? Wer baut denn die Windräder? Wo können denn Umsätze gemacht werden? Da arbeiten mittlerweile auch hunderttausende Leute. Also ich sag mal, die Zukunftsperspektive von Sachsen-Anhalt, die sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Wenn man sich zum Beispiel auch das Wirtschaftswachstum in Deutschland anschaut, dann sieht man, dass so Länder wie Brandenburg und Sachsen-Anhalt und so durchaus so einen Aufholeffekt haben, auch eine Chance haben, schneller zu wachsen als andere Regionen. Und das ist ja eigentlich auch eine positive Geschichte, die man erzählen kann. Wir haben sehr viele gute Hochschulen beispielsweise im Land, wo Leute neue Ideen haben. Wir hatten auch bei uns im Podcast bei dazwischen auch eine Folge zu Startups, wo man merkt, ach, da geht richtig was in Halle, in Magdeburg und so. Und das sieht man auch, finde ich, wenn man in den Städten unterwegs ist. Und das übrigens auch an den kleineren Hochschulstandorten. Ne? Also das ist auch in Merseburg so oder in Stendal oder so. Und da gibt es ganz viele neue Impulse auch für eine positive Zukunft. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so ein bisschen in so einer Angstwelle gefangen und denken, oh Gott, alles wird immer schlimmer und so. Und wir vergessen manchmal zu zeigen, da gibt es auch einen Ausweg. So könnte es auch werden. Die Stadt könnte sich auch so entwickeln. Hier gibt es eine neue Industrie, da könnten vielleicht neue Arbeitsplätze entstehen. Ist schade, dass da die verschwinden. Da sind wir wieder beim Schmerz. Ich finde, den muss man auch würdigen, ohne Frage. Aber wir müssen auch gucken, wie geht's weiter. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da einfach ein bisschen mehr zu differenzieren, ein bisschen mehr die Grautöne sichtbar zu machen.
Apropos Grautöne, ja, was mir wirklich fehlt, ist das über die demokratische Zivilgesellschaft, ja, die ja die DNA dieses Bundeslandes entscheidend mitprägt, und zwar seit der Wende und eigentlich schon vor der Wende, dass die, wenn jetzt Spiegel, Süddeutsche oder sonst wer vorbeikommen, immer noch so ein bisschen exotisiert werden. So, wie kommen diese Leuchttürme eigentlich dahin in den braunen Osten? So ist der Blick ja immer noch da drauf. Und dass nicht gesehen wird, dass das Leute von hier sind, ja, die von Anfang an gesagt haben, wir engagieren uns für ein demokratisches Gemeinwesen. Und das machen wir in den Vereinen als Ehrenamtliche. Das machen wir über Demokratieprojekte, über freie Schulen, über Kultur etc. etc. Und Sachsen-Anhalt ist ja wirklich eins der Bundesländer, was überzogen ist mit einem Netz von unglaublich unterschiedlichen Kulturinstitutionen, von soziokulturellen Zentren, von Ehrenamtsvereinen. Und diese demokratische Zivilgesellschaft wirklich für das zu würdigen, was sie ist, nämlich das Rückgrat von demokratischen Mehrheiten in diesem Land, so, das hoffe ich, dass das in dieser Wahlkampfberichterstattung auch passiert. Und das andere, Christian, weil du das gerade gesagt hast, also nach vorne geschaut, muss man schon sagen, Sachsen-Anhalt hat, wie die ganze Bundesrepublik, auch ein großes Rassismusproblem. Ja? Also wir wissen es alle, einer der wirklich schwersten rechtsterroristischen Anschläge hat sich in Sachsen-Anhalt ereignet. Der antisemitische, rassistische Anschlag an Yom Kippur in Halle 2019 mit 2 Toten, über 50 Überlebenden, mehreren schwer verletzten Menschen und Menschen, die immer noch wirklich mit den Folgen kämpfen. Und das ist ja nur ein Ausdruck von einer alltäglichen Erfahrung von sehr vielen Menschen, die hier geboren sind oder hier leben, zugewandert sind oder eben wirklich schon sehr lange hier leben, von rassistischen Bedrohungen, von rassistischer Gewalt. Und wenn wir jetzt in die Statistiken des BKA schauen, die das dankenswerterweise mal ausgerechnet haben, pro 100.000 Einwohnerinnen, so muss man es ja rechnen, wo gibt es die meisten Angriffe, dann liegt Mecklenburg-Vorpommern seit 2 Jahren an der Spitze und Sachsen-Anhalt ist unter den ersten 4. seit
Aber ich
Jahren.
Glaube, das würden ja viele Menschen, die von außen auf Sachsen-Anhalt blicken, auch unterschreiben. Ja, da gibt es bestimmt viele Rassisten. Zielst du darauf ab, dass das hier eigentlich eine Alltagserfahrung ist und man immer nur diese Spitzen sieht, wenn ein Anschlag passiert?
Also ich ziele vor allen Dingen darauf ab, dass man sozusagen, dass es so eine große Gewöhnung und Normalisierung davon gibt und dass wenig darauf geschaut wird, A, wie Betroffene sich wehren, B, dass die Landesregierung aber noch zu wenig tut, um deutlich zu machen, dass Migration notwendig ist, um hier eine Zukunft zu gestalten. So, ohne das wird es halt nicht gehen. Weder in den Krankenhäusern, noch in den Pflegeheimen, noch in der Industrie, noch in der Wissenschaft. Und C, dass man natürlich auch von Sachsen-Anhalt an bestimmten Punkten lernen könnte, wie tatsächlich Zivilgesellschaft versucht, über Rassismus anders zu sprechen und wie Migrantinnen-Selbstorganisationen wie beispielsweise LAMSA eben da auch im Alltag sehr viele Strukturen für Beratung und Unterstützung schaffen.
Ich denke auch, also wenn ich mir den Außenblick auf Sachsen-Anhalt vorstelle, stört mich auch oft, dass es so sehr fokussiert auf diese Umfragewerte mit Blick auf die AfD ist. Die steht bei 43%, manchmal sind es 44 oder 42. Das ist ja auch ein Grund, warum wir hier sitzen und warum die Aufmerksamkeit so geschärft ist für das Land, weil das bedeuten könnte, dass wir hier in Teilen rechtsextreme Regierung, Landesregierung auf jeden Fall kriegen. Aber es sind halt auch über die Hälfte der Menschen, die nicht die AfD wählen und die sich engagieren. Ist jetzt nicht so, als würden die Straßenzüge hier ganz anders aussehen als in westdeutschen Großstädten, in Halle zum Beispiel oder auch im ländlichen Raum. Das stört mich manchmal ein bisschen, beziehungsweise ich sehe, dass das ein Missverhältnis ist. Naja, aber damit sind wir auch schon beim guten Thema. Ich würde gerne ein bisschen herausarbeiten, was für Perspektiven wir auf das Land haben. Wir machen ja verschiedene Podcasts. An der Stelle übrigens an alle Hörerinnen und Hörer der Hinweis, wenn ihr euch für Dazwischen oder Kipppunkt Ost interessiert, hört gerne mal beim Podcast-Player eurer Wahl rein oder schaut gerne in die Shownotes, da verlinken wir euch das. Wir beschäftigen uns viel mit dem Thema AfD zum Beispiel. Ich frage mich manchmal aber auch, ob wir das vielleicht ein bisschen zu viel tun. Es ist irgendwie so ein bisschen immer der blaue Elefant im Raum und wir wollen es ansprechen und auch objektiv einfach einordnen. Gleichzeitig wollen wir nicht so tun, als wäre die Wahl schon entschieden, denn das ist sie definitiv nicht. Es kann auch einfach sein, dass wir eine CDU-geführte Regierung in der nächsten Legislaturperiode sehen. Wie seht ihr das? Wie viel sollte man darüber sprechen? Sprechen wir zu viel oder zu wenig darüber?
Also wir haben, bevor wir gestartet sind, tatsächlich einfach mal 20 Vertreterinnen und Vertreter aus der Zivilgesellschaft in unsere Redaktion eingeladen und mit denen gemeinsam darüber diskutiert, wie sollte so ein Podcast und so ein Newsletter in unserem Fall dazwischen eigentlich aussehen? Welche Themen sollten wir besprechen? Und da kam ganz viel der Wunsch, den Heike auch gerade unterstrichen hat, nämlich erstmal Sichtbarkeit zu schaffen für die absolute Mehrheit der Gesellschaft, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht, die überhaupt nicht, weiß ich nicht, die DDR zurück möchte oder sonstige Dinge zurückdrehen will. Und deswegen ist unser Ansatz bei dazwischen tatsächlich, dass wir sehr viel rausgehen. Wir fahren zu Dorfläden, wir fahren zu Demokratieinitiativen in Dessau, wir berichten über verschiedene Initiativen, die Dinge tun. Und wir sehen uns wiederum, und deswegen finde ich es tatsächlich ganz spannend, dass wir hier alle mal so zusammensitzen, in einer anderen Perspektive. Also wir reden gar nicht so viel über Landespolitik und über Umfragewerte oder so, sondern wir gucken uns die einzelnen Themen an. Also Heike hat Bildung angesprochen, dazu gibt es natürlich von uns auch eine Episode. Und dann gucken wir uns natürlich auch an, was fordert beispielsweise die AfD, aber auch die CDU und präsentieren diese Position, aber wir machen jetzt nicht einen AfD-Podcast oder so. Während ihr ja, glaube ich, das kann man so sagen, aber das kannst du auch gleich selber nochmal sagen, Heike, ihr habt ja eher schon eine sehr analytische, und der Name sagt es ja auch schon, Kipppunkt Ost, fast schon soziologische Perspektive auf das Thema AfD, auf Rassismus und die Probleme. Und ich glaube, da haben wir einfach einen anderen Ansatz und ihr ja auch wiederum. Also, ne, also euer Podcast hat wieder noch eine andere Version, deswegen würde mich eure Perspektive da interessieren. Also unser Ansatz ist es, und wir haben ja das große Glück, wir werden diesen Podcast, unseren Podcast dazwischen noch bis Ende 2027 machen. Wir wollen möglichst alle Aspekte Sachsen-Anhalts in verschiedenen Schattierungen bis Ende 27 zeigen und dieser Gesamtpodcast sozusagen soll so ein Bild, so ein Puzzlestück, wie auch immer, des ganzen Landes zeigen. Das heißt, wir haben gar nicht den Anspruch, jetzt in einer Episode alles erklären zu müssen, sondern wir sehen das eher so als kontinuierliche Arbeit.
Auf die AfD heißt das ja aber zurückhaltend ansprechen, aber eigentlich mehr andere Geschichten erzählen.
Genau, wir sind kein AfD-Podcast und wir sind aber auch kein Landtags-Podcast oder so, sondern wir sind ein Sachsen-Anhalt-Podcast. Das deswegen, klar, spielt es eine Rolle und ich glaube, man muss auch den Finger in die Wunde legen bei bestimmten Themen. Da bin ich auch ganz bei Heike. Also man sollte auch nicht Probleme verschweigen oder so. Aber unser Ansatz ist es eben, sehr konkret uns mit einzelnen Themen zu beschäftigen. Zum Beispiel Startups. Und da ist auch die Frage, was würde das bedeuten, wenn eine AfD-Regierung kommt? Und dann sagen zum Beispiel Beispiel Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer, aus ihrer Perspektive wäre das eine Katastrophe. Und dann können ja die Hörerinnen und Hörer überlegen, ob ihnen das wichtig ist oder nicht. Aber wir werden jetzt nicht in jeder Folge sehr konkret mit der AfD oder mit dem BSW oder sonst wie beschäftigen, sondern wir versuchen uns thematisch den einzelnen Aspekten zu nähern.
Ich nehme euren Podcast auch so ein bisschen wahr, als den, der auch Geschichten dazwischen, zwischen den großen politischen
Mächten erzählt. Das sagt ja der Name schon.
Ja. Kipppunkt Ost allerdings, euch nehme ich so ein bisschen so wahr, eher soziologisch manchmal und analytisch und ja, von der Vogelperspektive auf gesellschaftliche Strömungen oft. Aber Kipppunkt Ost klingt ein bisschen dystopisch, muss ich sagen. Wie würdest du es sagen? Sollte man, reden wir zu viel oder zu wenig über die AfD? Welche Rolle spielt das bei euch?
Naja, also ich würde mal sagen, Kipppunkt Ost hat ja einen Untertitel, nämlich wie der Osten Demokratie entscheidet. Und es ist der Podcast für die demokratischen Mehrheiten in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen schauen wir auf die Themen, die die demokratischen Mehrheiten bewegen. Ja, und wir sind ja viel unterwegs. Also bei uns gibt es ja nicht nur die soziologische oder die wissenschaftliche Perspektive auf Themen wie zum Beispiel Ökofaschismus, völkische Siedlerinnen oder eben Bildungspolitik, sondern bei uns gibt's halt alle zwei Wochen auch Mutmacherinnen von vor Ort. Also wir sprechen mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern zu den Themen, die sie bewegen, aber vor allen Dingen auch zu dem, was sie vor Ort in ihrem Engagement verändern und wie sie auch die veränderte Stimmung wahrnehmen. Das nur zur Einordnung dessen, was wir tun. Und da kommen wir gar nicht umhin, über die AfD zu sprechen. Ja. Und ich sag's mal so, wir haben jetzt in der Folge, die wir letzte Woche veröffentlicht haben, über die Frage gesprochen, wo drin liegt eigentlich die größere Gefahr und nicht nur für Sachsen-Anhalt, nämlich wenn die AfD so weitermachen kann wie jetzt, ja, und unter Umständen eben auch eine rechtsextreme Landesregierung dann Sachsen-Anhalt regieren wird oder wenn die demokratischen Parteien das Instrument, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes, nämlich Artikel 21, ins Grundgesetz reingeschrieben haben, aus der Erfahrung des Nationalsozialismus und des Aufstiegs der NSDAP die Möglichkeit eines Parteienverbots und haben die Frage gestellt und die auch Menschen in Sachsen-Anhalt gestellt übrigens und Initiativen, gibt es eine Erwartung an die demokratischen Parteien, an die Antragsberechtigten in einem Verbotsverfahren jetzt zu handeln, auf der Basis des ja für alle einsehbaren, vorliegenden, nachlesbaren zivilgesellschaftlichen Gutachtens der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die halt sehr klar sagt, die AfD ist an zwei Punkten verfassungswidrig, nämlich wenn es um das Demokratieprinzip geht und um das Menschenwürdeprinzip. Und ich will über einen Aspekt sprechen, den ich tatsächlich in der AfD-Berichterstattung im Moment unterbeleuchtet finde. Und es ist ja noch nicht so lange her und vielleicht erinnern sich auch einige daran, dass es in Dessau eine Wahlkampfveranstaltung gab, wo Tino Rupalla war und eben Siegmund als der Spitzenkandidat und als Stargast Uwe Steimle eingeladen war und der vom johlenden, gröhlenden Saal eben de facto dazu aufgefordert hat, dass es ein Attentat auf Merz geben solle, also auf den amtierenden Bundeskanzler und eine Anspielung auf ein Hängen der ehemals amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel gemacht hat und dabei auch noch das Andenken von NS-Widerstandskämpfern missbraucht hat. Ja, oder mit Füßen getreten hat. Und dieses Bild, also was wir uns ja wirklich nochmal vor Augen führen müssen, da sitzen die beiden Spitzen der Landes- und der Bundes-AfD, grinsen dabei, während das Bild von politischer Gewalt an die Wand gemalt wird, in den Saal gestellt wird. Niemand widerspricht, niemand sagt, das geht hier zu weit. Das ist ein Kern, warum die Gesellschaft für Freiheitsrechte sagt, die AfD ist verfassungswidrig.
Ich höre da jetzt so ein bisschen raus. Also du sagst, wir müssen da auf jeden Fall drüber reden, weil es so brisant ist. Also der Fall, den du gerade sagst, wir haben da auch drüber berichtet, ein paar Tage her. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch inzwischen aufgrund dieser Gewaltfantasien, wenn man sie mal so nennen will. Okay, ich merke, ihr habt unterschiedliche Sichtweisen darauf.
Mich würde natürlich eure auch interessieren.
Ja, also, wir diskutieren da viel drüber und versuchen es abzuwägen, anzusprechen, aber...
Also vielleicht auch euer Fokus für den Podcast.
Genau, also wir haben ja ein bisschen, wir haben schon Folgen, die sich sehr darauf fokussieren. Wir hatten auch eine Folge, wo es nur darum ging, was passiert eigentlich, wenn die AfD ihr Wahlprogramm umsetzen würde. Dann ist der Fokus natürlich sehr stark drauf. Aber wie auch ihr, kommen wir bei, egal mit wem wir sprechen, irgendwann an den Punkt, wo wir fragen müssen, was macht ihr eigentlich nach dem 6. September, wenn die AfD eine Alleinregierung stellen kann? Mhm. Weil dann in vielen Bereichen damit rechnen muss, dass es große Disruptionen gibt. Vor allem bei Bildung und Kulturpolitik, weil da das Land die größten Hebel hat. Da steht sowas wie eine Aussetzung der Schulpflicht oder Umwandlung der Bildungspflicht im Raum. Bis vielen Projekte im Land wird es nicht mehr geben, zivilgesellschaftliche, weil die AfD ihnen wahrscheinlich das Geld abdrehen würde. Da müssen wir darüber sprechen. Wir versuchen es aber so, habe ich auch schon mal hier ins Mikrofon genauso gesagt, die Wahl ist noch nicht entschieden. Wir diskutieren das Szenario, weil es so brisant ist. Aber wir wollen klar machen, dass es nur ein Szenario ist und wir wollen auch noch über was anderes sprechen. Aber es fällt mir auch nicht leicht. Es ist eine dauerhafte Diskussion, ein Abwägungsprozess.
Ja, was ich bei euch aber auch tatsächlich auch spannend finde und dann doch wieder auch ein bisschen anders zu Heikes oder unserem Podcast ist, dass ihr ja auch viel mit Kolleginnen und Kollegen redet, die ihr ja habt im Haus und die unterwegs sind, die vor Ort waren, die bei der Veranstaltung waren, bei dieser Veranstaltung. Also das finde ich auch nochmal eine ganz spannende Perspektive, dass ihr da so, ich sag mal so, eure Kernkompetenz ja auch als Haus von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung irgendwie auch nutzt und die vielen, vielen Journalistinnen und Journalisten auch ein bisschen sichtbar macht.
Das ist eine schöne Überleitung. Ich möchte noch über einen anderen Aspekt mit euch sprechen. Und zwar hatten wir bisher nur einen Lokalreporter bei uns zu Gast. Dabei ist es eigentlich so, dass wir mal die These aufgestellt haben, dass die Wahl in Sachsen-Anhalt am Ende auf dem Land entschieden wird und nicht in den Großstädten. Jetzt sitzen wir gerade in Halle, ihr sitzt in Leipzig, ihr sitzt in verschiedenen Städten Deutschlands, aber auch in Großstädten zum Teil. Und ich wohne auch in einer Großstadt und ich kenne das aber aus meinen Reportagen, aus meinen Recherchen. Die Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, beschäftigen teilweise ganz andere Dinge. Es sind aber ungefähr 3/4 der Menschen in Sachsen-Anhalt, die in kleineren Orten und Mittelstädten wohnen. Was glaubt ihr, haben wir da ein Problem in unserer Sichtweise? Wählen wir das vielleicht nicht stark genug ab?
Bei uns ist ja tatsächlich Julie Katz, die berichtet aus Neustrelitz und hat vorher auf dem Land gewohnt in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist, alle, die uns hören, wissen es und alle, die uns noch nicht gehört haben, sollten reinhören, wirklich uns ein großes Anliegen, diese Erfahrung aus dem ländlichen Raum abzubilden. Und wir haben die in jeder Folge dabei. Und insofern, Max, würde ich dir absolut recht geben, wir müssen auf den ländlichen Raum als einen sehr lebenswerten und sehr lebendigen Raum schauen, der aber natürlich auch eigene Wünsche, Forderungen und auch Ansprüche hat, ja. Und es stimmt absolut, also die allermeisten Reporterinnen im Übrigen, ja, kommen selten aus ländlichen Räumen, so.
Ja, und uns ist das tatsächlich auch bewusst, natürlich diskutieren wir im Team auch darüber, wo wir möglicherweise auch blinde Flecken haben und so, aber das ist auch ein Grund, warum wir beispielsweise so viel auch unterwegs sind, warum wir in die Altmark fahren, warum wir im Mansfelder Land unterwegs sind und so und weil wir eben genau das machen wollen. Das sieht man auch, wenn man sich unsere Podcast-Episoden anguckt, wir sind sehr, sehr viel, ehrlicherweise fast mehr unterwegs, als wir am Anfang gedacht haben. Also wir sind extrem viel unterwegs und das finde ich auch spannend, weil man dort eben, wenn man mit zum Beispiel der Genossenschaft redet, die den Dorfladen betreibt im Harz, dann kriegt man auch ein anderes Gefühl, was sind eigentlich tatsächlich vor Ort die Sorgen und die Wünsche an die Politik beispielsweise. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um wirklich zu spüren, was sind so die Themen, was bewegt die Leute. Das ist ja auch so, ich meine, das werdet ihr auch alle kennen, kommst du von einer Recherche wieder oder von einem Vorortbesuch, hast du 3 neue Themen, die du irgendwie besprechen musst, weil natürlich vor Ort aufgefallen ist, ach so, da gibt es aber noch ein anderes Problem. Vielleicht müssen wir uns das auch nochmal angucken.
So. Ja, also ich finde diesen Perspektivwechsel manchmal gar nicht so einfach. Keine Ahnung, Dieselpreis. Kann jeder, der in der Großstadt wohnt, sagt sich, ich habe ein Deutschlandticket. Ach Mensch, wenn ich in Urlaub fahre, ist es ein bisschen teurer, aber ansonsten. Ich war mal im Mansfelder Land unterwegs und habe mit einem Pendler gesprochen, der fährt jeden Tag nach Halle, für den sind es mehrere 100 €.
Na klar.
Wenn der Dieselpreis steigt, der muss einen Hauskredit abbezahlen. Der sagt, das ist eine Katastrophe.
Ich meine, wie viele Leute pendeln, ich weiß, es ist ein Klischee, aber wie viele Leute pendeln nach Wolfsburg aus Sachsen-Anhalt? Ne? Also das ist ja wirklich, also na klar, das ist ein Riesenthema. Ja, ja.
oder der nicht funktionierende RE1 zwischen Magdeburg und Berlin. Mhm. Ja. Ich liebe diesen RE1 wirklich sehr, weil es für mich auch quasi ganz Sachsen-Anhalt und die ganze Welt abbildet. Da fahren halt alle. Ja. Also wenn man Sachsen-Anhalt erleben möchte, dann sollte man RE1 fahren. Und aber auch die stoische Gelassenheit, die alle inzwischen entwickelt haben, ja, wenn es mal wieder statt irgendwie 2 Stunden dann doch 3 oder 4 dauert. Und gleichzeitig eben diese 3 oder 4 Stunden, das verweist ja auch darauf, eigentlich hätten ja wirklich alle einen Anspruch auf einen funktionierenden ÖPNV. Ja. Und das, wenn es irgendwas gibt, glaube ich, was die Stimmung wesentlich verbessern könnte, dann wären es bessere Bahnverbindungen quer durchs ganze Land.
Obwohl mein Eindruck ist, das Auto spielt eine größere Rolle im ländlichen Raum.
Also ich muss auch sagen, klar, also das stimmt.
Du wirst es nicht mit der, also es wird kein nicht ausreichend oft ein Bus fahren, den man bezahlen
kann. Das Fertigstellen der A14 zum Beispiel wäre auch ein Ding, was sicher viele Leute gerade im in der Altmark wirklich sehr, sehr gut finden würden. Also aber Infrastruktur allgemein ist ein Thema, ohne Frage.
Ja, total.
Ja. Funktionierender ÖPNV wäre toll. Ich würde den auch gerne ausgebaut sehen, aber ich glaube, ganz ohne Auto kommst du im ländlichen Raum nicht klar.
Ich sitze hier jetzt nicht als die Autoverweigererin, ganz bestimmt nicht. Dazu fahre ich viel zu gerne selber.
Und Juli macht viel zu viele Autovergleiche in eurem Podcast.
Ja, das ist in der Tat wahr. Nein, aber machen wir uns doch nichts vor. Also das Deutschland-Ticket ist ja auch total wichtig, zum Beispiel für Studierende, Auszubildende und Schülerinnen, um von A nach B zu kommen. Und wenn dieses Versprechen aber nicht eingelöst wird, weil man immer zu spät kommt, so, das ist ziemlich ärgerlich.
Jetzt sitzen wir hier und grübeln über Sachsen-Anhalt, überlegen uns, wie könnte es sein, was gibt es Wichtiges zu erzählen und erfüllen damit hoffentlich eine wichtige Rolle, indem wir irgendwie eine journalistische Kontrollinstanz auch bilden. Ich erinnere mich aber an einen Spot von dazwischen, der suggeriert ein bisschen, dass das hier ein bisschen unterentwickelt ist, der Journalismus. Ihr habt so einen Spot, da guckt so eine nette junge Dame durch eine leere Zeitung und legt so ein bisschen in Sachsen-Anhalt gucken die Journalisten, da gibt es nicht mehr so viele und die gucken nicht so genau hin. Wie seht ihr das denn? Journalistische Landschaft in Sachsen-Anhalt, ist die tatsächlich irgendwie unterentwickelt? Gibt es da Nachholbedarf?
Ja, also objektiv ist das ja so. Also man muss ja ganz klar sagen, wir haben in Sachsen-Anhalt 2 große Regionalzeitungen. Beide kommen aus eurem Haus, die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung. Und dann gibt es den MDR. Danach kommt nicht mehr viel an Medien. Dann gibt es noch ein Landesstudio vom ZDF, gibt ein paar Privatradios. Aber im deutschlandweiten Vergleich, das muss man ganz klar so sagen, gibt es eigentlich nur noch ein Bundesland, wo es noch weniger Angebot gibt. Und das heißt Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, gerade in den westdeutschen Bundesländern, aber auch in Ballungsgebieten wie beispielsweise Berlin-Brandenburg, gibt es oft noch eine konkurrierende Regionalzeitung beispielsweise oder noch ein anderes Angebot oder Newsletter-Angebote und so. Und das ist objektiv gesehen, das haben wir uns ja nicht ausgedacht, gibt es verschiedene Untersuchungen, einfach eine der dünnsten Medienlandschaften, die es so gibt. Deswegen finde ich es ehrlicherweise toll, dass es mittlerweile so viele Projekte gibt wie euren Podcast, wie Heikes Podcast, um genau, oder unseren natürlich auch, um diese Landschaft auch zu bereichern. Und es gibt dazu auch, ich weiß, dass das natürlich gerne auch mal dann beim MDR oder vermutlich auch bei euch im Haus kritisch gesehen wird, weil ihr macht ohne Frage eine gute und wichtige Arbeit. Aber es gibt eben auch so Begriffe wie Nachrichtensteppe oder so, die dann schon gesagt werden für Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt. Ich glaube tatsächlich, dass es da einfach gar nicht genug Journalismus und Journalistinnen und Journalisten geben kann, um einfach mehr Differenzierung zu haben und auch verschiedene Ansätze. Und das finde ich ja auch so spannend jetzt gerade an unserer heutigen Runde. Wir merken ja schon, da gibt es unterschiedliche Blickwinkel auf dasselbe Thema, nämlich am Ende Sachsen-Anhalt. Und das ist ja eigentlich total toll, finde ich persönlich.
Das geht mir genauso, ja. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich angefangen habe, euren Podcast zu hören, Christian, ja, dazwischen und euren sowieso auch. 2,1 Millionen. Und ich oute mich jetzt hier aber auch mal als Fan von Radio Korax. Also ich würde Christian dir an keinem Punkt widersprechen. Wir haben ja auch eine eigene Folge zu eben Lokaljournalismus und Nachrichtensteppen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gemacht. Und wir featuren eben auch Radio Korax, weil wir mit denen zusammenarbeiten, weil wir bei denen auch im Programm laufen, weil wir freie Radios wichtig finden. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, und jetzt sprechen wir dann doch nochmal über die AfD, dass die AfD Radio Korax ein eigenes Unterkapitel in ihrer Vision von einer kompletten, totalitär durchorganisierten Nachrichtenwüste Sachsen-Anhalt widmet und sagt, Radio Korax und der Öffentlich-Rechtliche sollen weg, ja, und auch gar keine Unterstützung und Finanzierung mehr bekommen. Und ich finde, dass, also im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern, die Medienlandschaft in Sachsen-Anhalt wirklich ein Bubble ist, ja, also da blüht es und sprießt es aus allen Ecken und das das sieht man ja nicht nur an den Podcasts so, sondern da gibt es halt viele unterschiedliche alternative Angebote. Die Stadtzeitung, also die Internetplattformen in Halle, du bist Halle und andere sind ja auch noch wichtige Medien, die wir, glaube ich, hier nicht unterschlagen sollten. Und in Mecklenburg-Vorpommern sieht es schon ganz anders aus. Und wir wissen aus den USA, es gibt so ein Buch, was ich dafür wirklich allen ans Herz legen würde, nämlich Paper Girl, dass überall dort, wo es halt keine Nachrichten von vor Ort mehr gibt, also wo Lokalzeitungen sterben, dass damit eben auch Demokratie stirbt, weil es halt keine Teilhabemöglichkeiten mehr gibt. Ja? Du bist nicht mehr darüber informiert, was vor Ort los ist. Du kannst dich aber auch nicht mehr einmischen. Und insofern...
Und es ist niemand mehr bei der Bürgerratsversammlung oder genau. Gemeindesitzung oder so.
Also ich will insofern bin ich total froh, dass es euch gibt, muss ich jetzt auch mal sagen.
Ich bin auch froh, dass es uns gibt. Vielen Dank. Ich würde das, also ich stimme dir total zu, man sieht ja auch in den USA, wenn es das nicht mehr gibt, dann steigt die Korruption und so. Ich würde mich aber gegen den Begriff Nachrichtenstepper auf jeden Fall wehren, denn wir haben mehrere Lokalredaktionen in jedem Landkreis, in jeder größeren Stadt und ich weiß schon, wie ihr das meint. Also ist
wir haben den ja
so,
nicht erfunden, ne? Der nee, kommt
genau,
ja gar nicht von
aber, uns. Aber wir sind tatsächlich ja. da und... Meine Kolleginnen und Kollegen sind viel in der Fläche unterwegs und wir bilden das ab. Aber ich verstehe, wie du das meinst. Es gibt wenig Konkurrenz.
Es gibt ja wirklich so ein digitales Tool, wo man es nachschauen kann, wie diese Nachrichtensteppe nicht nur in Ostdeutschland funktioniert, sondern zum Beispiel auch in Teilen Baden-Württembergs. Das ist der Wüstenradar vom Netzwerk Recherche. Ich empfehle das einfach mal allen, weil das schon nochmal so einem vor Augen führt, wie viel vielfältige lokale Medien es eigentlich 1990 oder Mitte der 1990er Jahre in Sachsen-Anhalt gab und was daraus geworden ist. So, nur
aber
zum Beispiel.
Ich würde sagen, wir haben keinen Fleck im Land, der nicht von einem Journalisten abgedeckt ist. Das würde ich behaupten.
Genau, ja, deswegen reden Sie auch noch nicht von der Wüste, sondern okay. von der Steppe. Aber ich glaube, genau, da kommen wir.
Okay. Jetzt werden wir nerdig. Ja, da wartet
so wir in die Tiefen der Medienforschung.
Dann lasst uns wieder zu unserem Thema zurückkehren. Ich würde gerne mit euch noch eigentlich den Knackpunkt dieser Folge besprechen oder einen der Knackpunkte. Und zwar sind eigentlich zwei Fragen. Ich würde erst mal interessieren, was glaubt ihr, worüber wird diese Landtagswahl, um die sich hier der ganze Zirkus dreht, am Ende entschieden? Was wird die Menschen überzeugen oder nicht überzeugen und zu einer Wahlentscheidung im Endeffekt bringen? Ist es ihre wirtschaftliche Lage? Ist es Migration? Ist es irgendwas anderes? Was glaubt ihr?
Ich glaube, das Spannende ist, und wahrscheinlich sitzen wir auch deswegen heute hier, wir wissen es noch nicht. Also das muss man so ehrlich sagen.
Verdammt.
Der Wahlkampf hat gerade so richtig angefangen und wir haben es in den letzten Wahlkämpfen ja auch erlebt. Manchmal sind das ganz merkwürdige Situationen. Das ist ein Lachen an der falschen Stelle. Es ist dann doch eine Debatte, die man gar nicht erahnt hat. Es ist eine Bewegung, die auf einmal entsteht. Es ist eine Sammelbewegung hinter dem Ministerpräsidenten, hinter kleinen Parteien möglicherweise. Es ist völlig unklar. Ich glaube, wir sind alle noch so ein bisschen gespannt. Und ich glaube, wenn eine oder einer von uns das jetzt schon wüsste, wäre man sehr, sehr happy. Aber ich kann es so klar sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen natürlich, was die Leute sagen, was sie bisher am meisten bewegt. Und das sind diese Themen, Wirtschaft, Bildung ist da ein ganz wichtiges Thema, auch tatsächlich Migration. Aber was am Ende den Ausschlag gibt, das ist im Moment, glaube ich, noch völlig unklar. Und das hängt auch von einzelnen Personen ab. Ich glaube, das muss man auch so sagen. Also
von Politikerinnen und Politikern.
Von Politikerinnen und Politikern. Also ne, Mecklenburg-Vorpommern ist ja angesprochen worden. Manuela Schwesig hatte zuletzt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien. Das ist Sven Schulze bisher noch nicht so gelungen. Vielleicht kriegt er aber auch noch ein Momentum. Wissen wir nicht. Und das haben die Wahlen eben in Thüringen oder Sachsen auch gezeigt. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Deswegen, ich würde mich nicht hier aus dem Fenster lehnen. Ich weiß es auch ehrlicherweise nicht. Und ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit dazu, das auch mal so offen zu sagen. Oder weißt du es, Heike?
Klar, die One-Million-Dollar-Question yeah. sofort mit einer treffsicheren Prognose beantwortet. Nee, ich würde mich bei fast allem anschließen, was du gesagt hast und das eher nochmal mit so einer Hoffnung verbinden, nämlich wir wissen ja, dass vieles, was bundespolitisch gerade entschieden wird oder da in den Raum gestellt wird, dass das Menschen in Sachsen-Anhalt sehr direkt betreffen wird. Ja, also von Rentenpolitik, aber auch über das Streichen von Unterhaltsvorschüssen für Alleinerziehende, über. So. Und ich glaube schon, dass es wichtig wäre für alle, die gerade wirklich um demokratische Mehrheiten ringen, wenn sie den Eindruck hätten, dass wenn sie demokratische Parteien wählen, jetzt mal egal welche, dass sie hinterher nicht in Teilen mit einer Politik konfrontiert werden, die auch in Teilen aus dem Programm der AfD kommen könnte. So. Und das heißt, ich glaube, was wirklich entscheidend sein wird, ist, ob Wählerinnen der demokratischen Mehrheit den Eindruck haben können, dass sie den demokratischen Parteien vertrauen können in dem, was da versprochen wird.
Interessant. Ich sehe das so ähnlich wie du, würde aber noch ein bisschen technischer daran gehen. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass die Menschen in der Wahlkabine sich vor Augen führen, okay, ich mache jetzt mein Kreuz. Zum Beispiel bei der AfD oder einer demokratischen Partei. Und ich glaube, dieses Wir gegen die, was ja die AfD selber als immer so postuliert, das kann man hier schon aufmachen. Gibt es diesen Mechanismus noch, dass die sagen, nee, das ist mir doch zu krass. Ich vertraue denen nicht an, dieses Land in die richtigen Bahnen zu lenken. Bisher gab es diesen Mechanismus in Sachsen-Anhalt nämlich. Wir denken an die letzte Landtagswahl, hatten wir eine Umfrage, wo die AfD plötzlich massiv zugelegt hat und dann war die Wahl und tatsächlich hat die CDU triumphiert, kann man sagen. Und viele Menschen haben offensichtlich in der Wahlkabine nochmal gesagt, nee, ich habe das vielleicht angegeben, als ich gefragt wurde in der Umfrage, aber jetzt, wo es darauf ankommt, mache ich mein Kreuz doch nicht bei der AfD.
Ja, das finde ich sehr interessant. Also das ist ja auch objektiv zeigbar, zum Beispiel bei Bürgermeister- oder Landratswahlen. Da ist es auch ganz oft so, dass es eine, häufig dann jetzt AfD, aber sagen wir mal eine extreme Position gibt und dann sich die Leute am Ende doch für die demokratische Alternative entscheiden, weil sie sagen, bei mir vor der Haustür keine Experimente, so nach dem Motto. Und die Frage ist so ein bisschen, glaube ich, wie Wählerinnen und Wähler die Relevanz von Magdeburg einschätzen sozusagen. Also was kann die Landesregierung eigentlich ausrichten in dieser globalisierten Welt mit der Bundesregierung und dem Bundesrat und so. Und ich glaube, dass manchmal Wählerinnen und Wähler die Macht von Landesregierungen ein bisschen unterschätzen. Und das ist so ein bisschen die Frage, passiert das? Und bei mir ist immer noch so seit ein paar Jahren dieses schöne Bild im Kopf, dass man als Wähler oder Wählerin nicht nach dem perfekten Partner sucht. Also es ist nicht wie Dating, sondern man sucht im Prinzip die Busverbindung, die passende. Und da nimmt man nicht den, der perfekt...
Oder das kleinste Übel.
Ich finde diese Busmetapher deswegen gut. Man sucht sozusagen eine Busverbindung und der Bus fährt einen ja nicht unbedingt bis vor die Haustür. Das heißt, der Bus ist nicht ganz persönlich auf mich zugeschnitten, sondern ich nehme den, der mich am nächsten nach Hause bringen oder wo auch immer ich hin will. Und das finde ich ein ganz interessantes Bild, weil ich suche mir sozusagen auf der Landkarte, der politischen Landkarte, den Bus aus, in dem Fall die Partei, die mich am nächsten dahin bringt, wo ich hin will. Ich weiß zwar, die fährt nicht in meine Straße, der Bus, aber vielleicht eine Kreuzung weiter. Und da ist nicht alles dabei, was ich mir wünsche, aber ich möchte nicht den Bus, der mich in die falsche Richtung bringt oder in eine, wo ich gar nicht hin will. Und möglicherweise ist das noch ein Effekt, den wir in den nächsten Wochen noch sehen.
Finde ich ein schönes Gleichnis oder eine schöne Metapher. Ich würde mit euch gerne eine Schlussrunde machen. Und bevor wir unser Abschiedsritual einsteigen, ich glaube, wir haben jetzt ganz gut vieles abgedeckt, was in Sachsen-Anhalt die Menschen und uns bewegt. Lass uns noch mal ganz kurz in knappen Worten zusammenfassen. Was glaubt ihr? Wir wollten ja auf Sachsen-Anhalt blicken. Was kann man daraus über Deutschland lernen? Was sollten die Hörerinnen und Hörer mitnehmen? Was wäre euch am wichtigsten, dass Menschen, die aus Köln drauf blicken oder so, was sollten die wissen über das Land?
Dass es hier eine demokratische Zivilgesellschaft gibt, die wirklich auch über den 6. September hinaus, egal wie es ausgehen wird, Unterstützung und Solidarität nicht nur braucht, sondern mehr als verdient.
Christian, was meinst du?
Ja, ich glaube, da schließe ich mich an. Es gibt ja auch Umfragen, die zeigen, dass wirklich beispielsweise, ich nehme jetzt mal dieses Bild, was du vorhin gemacht hast, Heike aus Dessau, es mag Leute geben, die irgendwie das lustig finden, wenn die DDR-Nationalhymne gesungen wird.
Wie in Dessau bei der Wahlveranstaltung, genau, über die wir vorhin gesprochen haben.
Das hat ja Heike angesprochen.
Wahlkampfveranstaltung, Entschuldigung.
Aber ich glaube, die Umfragen sind total eindeutig. Ich glaube, 95% der Leute in Sachsen-Anhalt oder so wollen nicht zurück in die DDR. Und ich glaube, dafür muss man auch keine Angst haben. Also ich glaube, man muss auch ganz klar differenzieren, dass das nicht das Bild ist, was sozusagen passiert. Wenn es das gelingt, ein bisschen zu differenzieren, ich habe dieses Bild der Grautöne benutzt, dann wäre schon viel gewonnen. Und wenn wir dann eben über die Themen sprechen, die wir hier jetzt in dieser Episode auch alle angesprochen haben, Bildung, Wirtschaft und so weiter, ich glaube, Infrastruktur, ne? Dann wird ein Schuh draus und dann entsteht, glaube ich, auch ein realistisches Bild von Sachsen-Anhalt, von den Problemen, aber auch von den Chancen.
Ich würde sagen, die Probleme, die man hier in Sachsen-Anhalt sieht, die sich hier zuspitzen, sollte man nicht nicht denken, dass das ein Sachsen-Anhalt-Problem ist, sondern man muss hier gucken, dass man sie löst. Denn wenn man sie hier löst, dann löst man sie auch woanders. Und es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt damit anzufangen. Denn früher oder später wird die Demografie, Strukturwandel, Energieprobleme, wie lösen wir das? Das wird überall ein Thema sein. Und jetzt gerade ist es halt in Sachsen-Anhalt besonders sichtbar und besonders drängend, weil es eine politische Richtungsentscheidung ansteht.
If you can make it in Sachsen-Anhalt, you can make it everywhere.
So ist es.
Sehr schön. Naja, und wir dürfen ja nicht vergessen, diese politische Richtungsentscheidung hat halt unmittelbar Auswirkungen bundespolitisch.
Das natürlich auch, ja.
Also
Bundesrat,
das,
Veto
ja.
und so.
Hm. Naja, klar. Und auch darüber, in welche Richtung die Union kippt am Ende des Tages. Ja? Welcher Flügel in der Union sich durchsetzen wird. Also das Rabbit Hole, was sich da auftut, ist natürlich ein großes, nämlich das erklärte Ziel der AfD ist es, die Union zu zerstören. Und die Frage ist, ist Sachsen-Anhalt der Beginn von dieser Zerstörung der Union oder gelingt es der Union tatsächlich, alle ihre Flügel beisammen zu halten? Auch das wird Demokratie entscheiden.
Das führt uns zu den ganz wichtigen Fragen, die ich jetzt stellen möchte. Und ich bitte euch um eine kurze persönliche Antwort, möglichst knapp. Das ist unser Abschlussritual. Die Fragen stellen wir allen unseren Gästen. Und ich würde jetzt einmal die Frage sagen und ihr könnt dann abwechselnd antworten. Wer möchte anfangen?
Christian okay. will bestimmt anfangen.
Dann unbedingt.
Was? Ich höre eure Schlussfragen immer total gerne.
Ich bin gespannt, was ihr antwortet. Was sind die entscheidenden Themen bis zur Wahl für euch?
Ich glaube tatsächlich, dass Bildung und Wirtschaft die beiden entscheidenden Themen sein werden. Aber ich weiß es nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass es Sozialpolitik und Wirtschaft sein werden.
Ist das für euch eine Schicksalswahl?
Ja, also Sachsen-Anhalt kann tatsächlich auch entscheiden, wie es bundespolitisch weitergeht.
Kommt ganz darauf an, wie die Wahl ausgeht. Dann kann es auch eine Schicksalswahl werden, ja.
Wo steht Sachsen-Anhalt aus eurer Sicht am Ende dieses Jahres?
Ich glaube, in einem sehr zähen Sondierungs- und Koalitionsgespräche-Prozess, weil ich zumindest realistischerweise davon ausgehe, dass das eine sehr, sehr schwierige Regierungsbildung werden wird, egal wie die Wahl ausgeht.
Ich glaube, dass sehr viele Menschen sehr verunsichert sein werden und sich die Frage nochmal neu stellen werden, gehen oder bleiben. Und ich glaube aber auch, dass es dastehen wird mit sehr viel sichtbaren Demokratinnen und Demokraten, die auf den Straßen, wo auch immer, deutlich machen, sie verteidigen die Demokratie in diesem Bundesland.
Ganz, ganz vielen Dank. Das war sie, die 24. Folge von 2,1 Millionen. Ganz herzlichen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und natürlich an meine Gäste, Heike Kleffner von Kipp.ost und Christian Wollert von Dazwischen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne, empfiehlt uns weiter an jemanden, dem die Landespolitik in Sachsen-Anhalt auch so am Herzen liegt wie uns. Und wenn ihr Feedback und Anregungen habt, dann schreibt uns gerne und zwar an podcast@volksstimme.de oder hinterlasst einfach einen Kommentar im Podcast-Player eurer Wahl, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast. Wir lesen das alles. Und in der nächsten Folge haben wir eine kleine Überraschung für euch. Wir haben nämlich ausnahmsweise mal einen Politiker zu Gast. Und damit nochmal vielen, vielen Dank an meine Gäste und euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von 2,1 Millionen. Das Team hinter dem Podcast, das sind die vier Hosts Lena Bellon, Elisa Schulz, Jan Schumann und ich, Max Hunger. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anne Holzki, Grafik Tobias Büttner.